Dann ein herzliches Willkommen für alle, die jetzt noch ausgehalten haben. Ist ja kein allzu einfaches Thema. Wir haben in Österreich das Glück, dass wir nicht mehr so viel Arbeit mit unserer Regierung haben. Die hat sich eine brauchbare Stellung zu Softwarepatenten bereits überlegt. Daher haben wir uns ein bisschen darüber Gedanken gemacht, wie die ganze Situation eigentlich so im Generellen ausschaut. Und da stellt sich einem eine wesentliche Frage. Wer hier arbeitet kommerziell in der IT-Industrie? Wer nicht? Wer ist sich nicht sicher? Sieht man sich mal die Situation genauer an, dann stellt sich einem wirklich die Frage, ist man zufrieden? Draußen bei Autohändlern gibt es dicke, große Autos. Es gibt auch Leute, die können einfach so hineingehen und können sich die kaufen. ITler? Selten. Zumindest nicht die Techniker. Sieht man sich die großen Firmen an, so merkt man irgendwie, umso weniger jemand von Programmieren, von Technik versteht, umso mehr verdient er in der IT. Nicht nur bei den Personen so, umso weniger eine Firma von IT versteht, umso mehr Business macht sie mit ihren Produkten. Da haben wir ja schon ein paar Vorträge gehabt, gestern und heute. Wäre das nicht schön, wäre man in derselben Lage dafür? Hätte man nicht dieses Leben als, wie die Leute so sagen, Geek, sondern hätte so ein großes, schönes, dickes Auto, ein Haus mit Swimmingpool, der Nachbar ist neidisch, eine Freundin. Und jetzt die gute Nachricht, es gibt Hoffnung, es gibt jemanden, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Es gibt jemanden, der sich gedacht hat, Technik, schön. Es gibt jemanden, der sich darüber Gedanken gemacht hat. All dieses kreative Potenzial in der IT-Industrie gehört doch befreit, damit man nicht nur Sachen macht, die dann wieder weg sind, wenn man den Stromstecker rauszieht. Und so wie die EU-Kommission sagt, sind ja die Softwarepatente unser Weg zum Erfolg. Wir müssen patentieren, wir sollen patentieren, wir sollen dieses System benutzen. Eine, ich sage mal, etwas schönere Einführung habt ihr ja bereits gehabt. Die Grundidee ist, es gibt da dieses schöne große Boot der Kommission mit den Softwarepatenten. Alles läuft eigentlich so wie geplant. Zumindest war das bis ungefähr 2000 so. Was würde eigentlich passieren, wenn wir diese Einladung annehmen? Und zwar auf unsere Art und Weise. Die Ausgangssituation nochmal ganz kurz. Die Kommission und die Patentämter wollen Patente auf Computersoftware. Wir werden im zweiten Teil, es gibt da noch einen zweiten Teil, das ist relativ kurz, sehen. Jeder, der das Gegenteil behauptet, ist, sagen wir mal, schlecht informiert. Die Strafbestimmungen sind bereits für Patentverletzungen, für Intellectual Property Verletzungen in der EU verschärft worden. Die Länder haben das unterschiedlich umgesetzt. Das heißt, glaube ich, in Deutschland irgendwie Urheberrechtsnovelle Korb 1 und 2 oder so. Da hat es Kritik gegeben von FFI und Österreich, in Deutschland wahrscheinlich unbekannt, FFS, dass dieser Pfusch, der da getrieben wird, für Probleme sorgen wird. Es hat auch keine 3 Wochen nach der Direktive gedauert, hat die Musikindustrie gemeint, nur so ganz ist das eigentlich nicht das, was wir uns anfangs überlegt haben. Wir brauchen da irgendwann was Neues und das kommt jetzt dann auch bald. Die weiteren Hintergründe bei der Entstehung, es war also ein wenig dubios, im Direktiventext manipulierte Statistiken, so tausende negative Antworten nicht zählen, dafür Antworten von US-Betrieben in einer Statistik mitzählen, wo man drüber schreibt, europäische Betriebe. Die zweite Statistik, da ist die Begeisterung der KMUs aus 12, das steht tatsächlich so drin, Rückmeldungen EU-weit herausgelesen worden. Und ich bin ja Österreicher, die Wirtschaftskammer, unsere offizielle Interessensvertretung, hat irgendwann mal gemeint, die Erläuterungen, die vor jeder Direktive stehen, die passen nicht zum Richtlinientext. Also da wird in den Erläuterungen über den Text was anderes erklärt, als dann im Text drinnen steht. Ist auch fein. Lösungsansatz der Kommission: Die Klein- und Mittelbetriebe brauchen einen Folder. Mehr Lösungsansatz ist mir noch nicht untergekommen. Wisst ihr irgendwas? Dachte ich mir. Nochmal so im Drüberstreifen, was gibt es denn da so alles? Patent auf Webserver, das ist nicht eines, das ist schon fast Mode. So, wer dazugehören will, muss mindestens einmal einen Webserver patentieren. Ping gibt es natürlich, es gibt von Sony ein nettes Patent, das ist auch erteilt. Das sieht man da, dass da zweite Jahreszahl dahinter steht, im Jahr 2000, für netzwerkfähige Maschinen. Also man hat eine Maschine und ein Netzwerk und wenn man dann beides zusammensteckt, ups, Patent verletzt. HTTP durch Firewalls ist noch nicht ganz durch, aber ich würde jetzt mal sagen, ich bin ja kein Jurist, aber nachdem es dieselbe Bauart hat, nachdem es genau den Vorgaben folgt, denke ich mal, ist HTTP durch Firewalls wahrscheinlich auch eine nach jahrelanger Forschung in geheimen Labors berechtigte Erfindung. Mein persönlicher Gewinner. Wie gesagt, rein meine persönliche emotionale Entscheidung. If-Statement. Das ist schon eine Zeitl her, ich glaube, das war vor 4 Jahren oder so. Bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Muss man aber dazu sagen, nicht das reine If-Statement, sondern da muss vorher noch ein Schalter in der Hardware drin sein, ob man das If-Statement da tatsächlich prüft, wenn eins kommt. Kurze
Anmerkung.
Ja. Ich wiederhole es.
Also mit dem If-Statement kann man eine Turing-vollständige Programmiersprache machen. Das ist also ein Patent auf jegliches Programm.
Er hat gemeint, mit If-Statement könnte man eine Turing-Maschine bauen und das ist in Wirklichkeit ein Anspruch auf jegliches Programm. Stimmt, ja, aber es gibt ein Patent auf die Turing-Maschine, also auf das Ausführen von Programmen in Unterhaltungselektronik, wobei nicht ganz klar ist, ob das jetzt wirklich dann nur spezifisch auf Unterhaltungselektronik ist. Also da geht es darum, Speicherwerte auszulesen und dann Programmschritte zu tun. Das ist auch durch die Entscheidungskammern durchgewandert. Das hat 13, 14 Jahre gedauert. Das Ding ist irrsinnig alt. Die haben 13, 14 Jahre gebraucht, um festzustellen, doch, das ist ein gültiges Patent. Da hat man wirklich was erfunden. Business Case, wie schaut das normalerweise aus? Klar, wissen wir alle, die Großfirmen betreiben Cross-Licensing, weil sich damit ja der Wert des eigenen Patentportfolio erhöht. Dann, ich habe mir gedacht, ein bisschen Lokalbezug. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, im Heise-Chat. Natürlich haben Patente auf computerimplementierte Erfindungen einen Nutzen für die Gesellschaft. Sie garantieren dem Erfinder eine Verwertungsmöglichkeit für sein geistiges Eigentum. Im Fall von KMUs schaut es meistens so aus, dass KMUs entweder andere KMUs, Klein- und Mittelbetriebe, belästigen oder bald niemanden mehr. Einzige Ausnahme, der KMU stellt selber keine Software her, dann kann er sich ein bisschen mehr Frechheiten erlauben. Geht es noch schlimmer? Man könnte natürlich so eine Firma sich als Worst Case vorstellen, die nur mehr Patentvereinbarungen und Patentverwertung als Produkt hat und sonst nichts mehr Richtung EDV treibt. Ich erinnere es, wie ich gesagt habe, umso weniger man mit EDV zu tun hat, obwohl man in der IT ist, umso mehr verdient man. Man konzentriert sich natürlich auf KMUs, weil die ganze Zeit mit Microsoft streiten ist erstens Fahrt, zweitens so fad ist vielleicht auch nicht, aber es dauert so lang. Man kann sich eine sehr aggressive Marktstrategie leisten, weil man eigentlich kein Interesse am Systemerhalt hat. Was ein wesentlicher Punkt ist. Schaut man sich mal die Community an, dann sieht man, dass da sehr viele Leute sind, die mittlerweile einigermaßen patenterfahren sind. Einige durch Vorbeiprogrammieren und andere durch die Diskussion mit der EU und mit Anwälten und mit Patentämtern. Es kommt in der Erfahrung von vielen von uns vor, dass wir Patentamtsbeamten erklären, wie die Richtlinie funktioniert. Damit stimmt eigentlich auch, wir sind als große Gruppe eigentlich die einzigen außerhalb der üblichen Verdächtigen, die sich mit diesem neuen Patent- und IP-Recht jetzt bereits halbwegs gut auskennen. Wir sind halt alle keine Juristen. Macht aber nichts. Warum eigentlich nicht? Es ist eine legitime Entscheidung der EU, die KMUs wollen es so, sagt die Kommission. Es sollen neue Märkte geben. Wozu also ethische Bedenken, und bei den KMUs ist sicher noch ein bisschen Geld zu holen. Irgendwer muss ja haben. Wie schaut sowas eigentlich aus? Es gibt so Ideen in Richtung Patentpooling. Wenn man es etwas übertreibt, könnte man das ungefähr so machen, wie man baut einen Club. Ein Club für KMUs, da dürfen die einzahlen und ihre Ideen abliefern. Dafür werden sie geschützt. Erst einmal hauptsächlich vor einem selbst. Und dann natürlich vor den anderen Freunden, die auf dieselbe Idee gekommen sind. Wesentlicher Effekt dabei ist, man versucht, diese Intellectual Property, ich verwende es gerne als englisches Kunstwort, weil geistiges Eigentum klingt irgendwie so nach, das klingt so, als ob da wirklich was wäre. Also die Pooler bekommen diese IP und setzen die natürlich auch ein. Das ist ja Sinn und Zweck der Angelegenheit. Nur mal, da geht es nicht darum, jetzt Open Source oder freie Software zu schützen. Das ist Schwachsinn. Ganz im Gegenteil. Open Source und freie Software darf nicht patentieren, weil mit dem Versuch, das zu patentieren, würden wir ja die Datenbanken in den Patentämtern in der Qualität erhöhen. Das wollen wir ja nicht. Sondern wir wollen ja, dass die KMUs, wenn wir an die kommunikative Kraft der Rechnung zwischen Betrieben, dass diese Leute einfach ein erstes Gespür dafür bekommen, was denn mit Softwarepatenten an neuen, ungeahnten Möglichkeiten auf sie zukommt. Eine Möglichkeit wäre, das Ganze in Richtung Franchise oder Strukturvertrieb, vielleicht auch Multilevel-Marketing zu treiben. Auch wir könnten ja auch dieses jetzt leider etwas eingeschlafene, diesen Mythos vom E-Business neu beleben. So, klick dir deine Company, man macht einen Strukturvertrieb, Prämie für das Finden von Opfern. Jetzt gerade in Deutschland, jedes Hartz-IV-Opfer, das noch Internetanschluss hat, kann sich seine Patentverwertungsfirma zusammenklicken, bekommt die Dokumente zum Download und schaut mal, ob nicht in der Gegend irgendwo Computermüller um die Ecke ein paar Patente verletzt oder verletzen könnte oder sich überreden lässt, einzuzahlen. Weil Computermüller ist ja dann zumindest vor mir und vielleicht von 10, 15 von euch geschützt. Ist ja schon was. Ne? Nicht für Microsoft, aber zumindest für uns. Womit das Ganze dann ungefähr so aussehen würde. In der Mitte Companies, kleine Firmen. Ich AGs hat das, glaube ich, irgendwann einmal in Deutschland so als Schlagwort geheißen. Die dann einfach andere KMUs, die wirklich noch arbeiten wollen, was ja, wie wir gesehen haben, in der IT ein Fehler ist, die werden dann halt noch ein bisschen erleichtert. Es hat ja auch was. Ne? Ist auch eine Möglichkeit, Open Source und freie Software weiter in die Breite zu treiben. Denn wenn die KMUs weniger Geld haben, um sich Software zu kaufen, dann müssen sie es runterladen. Es werden dann vielleicht auch ein bisschen weniger, aber was lernen wir von so einem Kochrezept und womit können wir es würzen? Das erste ist Multilevel-Marketing. Klar, ich meine, wir wollen schnell, wir wollen in die Breite und Patente verkaufen ist doch, oder Schutz vor Patenten zu verkaufen ist viel wie soll ich sagen, das hat einfach was. Das sind jetzt nicht irgendwelche Tuben mit Schminkcremes, die man da im Multilevel-Marketing und Strukturvertrieb an seine besten Freunde verkaufen soll, sondern das ist Business. Außerdem, Aktienhandel oder Wetten, Patente sind ja was völlig Virtuelles. Das heißt, man könnte auch zusätzlich noch hergehen und Anteile an diesen Patenten verkaufen. Denn was völlig klar ist, ist, da schützt sich niemand selbst mit Patenten. Da geht es nur darum, Patente irgendwo aufzubauen, Intellectual Property Rechte aufzubauen und dann damit Geld zu verdienen. Als ersten Schritt könnte man ja auch Teile der bereits halbfertigen Patente an andere verkaufen. So wie das im Aktienhandel Stand der Technik, Stand des Business ist. Die Leute wetten einfach, weil so funktioniert ja in Wirklichkeit der Aktienhandel, auf die Zukunft des Patents und können jederzeit ein- und aussteigen. Und je nachdem, wie sich die Experten denken, dass dieses Patent in Zukunft aussehen könnte, steigt und fällt der Wert. Wenn man sich Aktiensysteme, ähnliche Dinge anschaut, die sich von realen Werten abgekoppelt haben, dann merkt man, dass da auch sehr, sehr viel an Möglichkeiten drinsteckt, weil einfach nur aufgrund dieser Unterschiede und der Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, da kann man vielleicht schon was bauen damit. Also wie gesagt, es gibt ein paar Ideen, es gibt auch ein paar Verrückte wie mich, die im Hintergrund dran arbeiten, die versuchen, sowas auf die Beine zu stellen, also als Proof of Concept. Vor allem auch deswegen, weil es eine gute Möglichkeit ist, einmal die wesentlichen Dokumente für Firmen zu sammeln und eine Infrastruktur zu haben, damit die KMUs auch an diese Dokumente kommen. Das ist ein weiterer Nebeneffekt davon, dass ja jeder, der sich darum bemüht, dann Abschlüsse mit 1, 2, 3, 4 Klein- und Mittelbetrieben zu bekommen, so ungefähr 100, 200 anschreiben sollte. Wie man es eben kennt vom Strukturvertrieb, frag alle deine Freunde, jeden, den du findest, jeden, der auf der Straße nicht schnell genug am nächsten Baum oder in Berlin am nächsten Laternenpfahl oben ist. Just let's do it. Wir werden sehen. Am schönsten natürlich noch, bevor die Richtlinie durch ist. Das ist der erste Teil, mal um so den Nonsens darin zu zeigen. Die andere Sache ist, das war jetzt kein leeres Versprechen, wir arbeiten wirklich an solchen Dingen. Zum einen, weil wir es als Notfallplan brauchen, falls es doch der Wille der Kommission und von allen anderen ist. Und zum anderen, weil es natürlich Spaß macht, mit so einer kleinen Hack-Attitude auf ein Business-System loszugehen. Ja, ich habe mir diese E-Mail-Adresse eingerichtet, gestern. Es war schon ziemlich spät, ich hoffe, ich weiß das Passwort noch. Autsch. Ich glaube, ich werde dann nachher andere reinschreiben. Das. Ein paar Links für die Österreicher unter dem Publikum, FFS und natürlich FFII, und die Österreicher kennen eh die Luga. Für die Deutschen und andere, die etwas international verstreut sind, ich glaube, den Link zur FFII habt ihr bereits gesehen, außerdem gibt es ja den Stand, die netten T-Shirts. Und einen zweiten Teil, der jetzt weniger Illusion ist, sondern was wir nebenbei getan haben, ist, wir haben uns angesehen, wie ist diese Richtlinie eigentlich entstanden, weil man redet mit Leuten von Patentämtern, man redet mit Anwälten, man redet mit Politikern, jeder erzählt einem was anderes, und wir haben uns gedacht, irgendwo, ich meine, es ist ja nicht so, dass die beieinander sitzen und sich denken, du, Karl, was machen wir heute? Das, was wir jeden Tag machen, das, was wir jeden Abend machen, wir lassen uns irgendwelche Richtlinien einfallen. Na, so ist es auch wieder, nicht? Da steckt ja meistens was dahinter. Wir haben uns angesehen, wie sieht eigentlich das Making-of aus? Leider inoffiziell. Wir sind noch nicht dazu gekommen, uns das offiziell bestätigen zu lassen. Aber das, was ich jetzt erzähle und das, was ich jetzt sage, ist nichts, was uns so eingefallen wäre, keine Verschwörungstheorie. Für beinahe jeden Satz, den ich jetzt sage, habe ich ein Dokument aus den Patentämtern, die daran beteiligt sind. und hoffentlich heuer, ansonsten in den nächsten ein, zwei Monaten wird es auch ein Paper geben, das da auftauchen wird. 1994 gab es das Trilateralprojekt, drei Patentämter, die nach einem bequemeren Leben gesucht haben, und zwar im kompletten Patentsystem. Und die 1994 im Bereich der sogenannten Computer-Related Inventions eine Studie durchgeführt haben, wie sich die Rechtsprechung der Patentämter aufgrund der lokalen Gesetze, aufgrund ihrer Vorschriften unterscheidet. Das ist ja eigentlich noch nichts Schlimmes, sondern eigentlich sehr gut, wenn die Leute sich damit beschäftigen. Japan, Amerika und das Europäische Patentamt. Die üblichen Verdächtigen. In einem Trilateral-Meeting 1995 wurde ein neues Projekt auf die Beine gestellt. Da geht es darum, die Suchergebnisse, also alles, was irgendwie mit dem Entscheidungsprozess zu tun hat, ob etwas patentiert wird oder nicht, zu vereinheitlichen. Und zwar besonders in zwei Fällen, die sehr wunde Punkte sind, nämlich dort, wo sie sich wirklich sehr massiv unterscheiden. Das ist zum einen das Feld der Biotechnologie. Ich denke, ihr könnt euch alle erinnern an die Diskussionen in den letzten Jahren über europäisches Patentamt und Biopatente. Das war eine der Wurzeln davon. Und Computer. Dazu muss man aber wissen, dass der Austausch dieser Informationen eigentlich nur dann Sinn macht, wenn man selber nach diesen Informationen auch prüfen will, was dann, wie wir später sehen werden, auch zu einer Vereinheitlichung der Rechtsprechung führt. 1969 hat es neue Richtlinien in den USA für die Prüfung gegeben. Zur Erklärung, Statutory Subject Matter bedeutet in Deutschen, ich denke, ihr habt das beim Vortrag gehört, sowas wie Feld der Technik. Das heißt, das ist der Bereich der Wirtschaft, in dem man Patente bekommt. Und in den USA ist ihre Rechtsprechung aufgebaut worden. Für Programme gab es dann keine Patente mehr. Vorher gab es sehr wenige Patente auf Programme, danach war es nur mehr eingeschränkt auf reinen Programmcode. Das heißt, hingehen zum Patentamt und bitte, ich habe das geschrieben. Geht nicht. Nicht funktionalen Inhalt, also hey, das ist die MP3-Datei von unserem letzten Besäufnis zu Hause, geht auch nicht. Und keine Limitierung zu einer praktischen Anwendung. Also hey, ich habe da Quicksort, geht auch nicht. Hey, ich habe da Quicksort und ich sortiere Warteschlangen vor Skihütten, kein Problem. Bereits damals gab es einen Fragebogen der Europäischen Kommission, den nicht viele Leute gesehen haben. Und da ist auch drinnen gestanden, ob dieser Artikel 52.2, ich denke mal, ihr habt davon erzählt, gestrichen werden soll oder nicht, ob als Ganzes gestrichen werden soll oder wie generell die Zukunft der Patentierung in Europa für Software aussehen soll. Und danach gab es ein Grünbuch, in dem drinnen gestanden ist, dass man Innovation durch Patente fördern muss. Interessant, damals waren computerimplementierte Erfindungen softwarebezogene Erfindungen, die aus Hardware und zugehöriger produktbezogener Software bestehen. Also die Erfindung selbst, nicht ich lasse meine Software auf einem PC laufen, sondern das hat beides zusammengehören müssen. Die Antworten zeigen, dass es eine unterschiedliche Meinung gegeben hat, ob man jetzt wirklich Software einfach so patentieren soll oder nicht. Und da drin steht auch, dass man diesen Artikel 52.2 streichen muss, damit Softwareerfindungen, also reine Computerprogramme, patentfähig werden. Und was auch noch drinnen steht, ist, wenn schon Softwarepatente, dann bitte auch gleich aufs Programm einfach nur so. Jetzt wird es interessant. Von diesem Trilateralprojekt, von diesen drei Patentämtern, wurde das Projekt namens 42.2, die sind einfach durchnummeriert, so wie Versionsnummern, das hat jetzt nichts mit, 24.2, das hat jetzt nichts mit Nummerierung, Verschwörungen oder ähnlichen Dingen zu tun, die sind einfach durchnummeriert, wurde eine detaillierte Vergleichsstudie über die Patentierung von Software und von softwarebezogenen Erfindungen zwischen den drei Hauptpatentämtern durchgeführt. Der Hauptunterschied ist, im Europäischen Patentamt verbietet eben die Europäische Patentübereinkunft, die European Patent Convention, Software und Mathematik. Während das amerikanische Patentamt so eine Boxmethode hat, das ist so ein Flowchart, wo man den Finger ablegt und drauf fährt und dann sagt, aha, ja, die Bedingung passt, drüber in die andere Box. Und ist das jetzt nur ein Programmausdruck oder ein MP3-File? Nein, tut tatsächlich etwas Richtiges, rüber in die nächste Box. Das heißt doch eigentlich recht große Unterschiede. Danach gab es ein Meeting mit dem Review und da sind diese Ergebnisse noch einmal besprochen worden, da ist auch der Weg klargelegt worden, wie man in Zukunft damit umgehen soll. Und was wir dann kurz darauf gesehen haben, zuerst mal noch die Zeittafel. Wir haben seit 1994, das ist der erste Balken, die Softwarepatente auf ihrem Weg. Beinahe gleichzeitig in diesem Trilateralprojekt und als Nebenschauplatz in der Europäischen Union. Und mit 42.2 das Forschungsprojekt dazu. Wo sind die Unterschiede? Welche Unterschiede gibt es in den einzelnen Feldern, die für die Patentprüfung wichtig sind? Dazu kommen jetzt die EU-Aktionen, während dieses Projekt schon läuft. Und vom 30.06.1998 eine schöne Präsentation von einem Japaner, der meint, dass eben der Austausch dieser Such- und der Untersuchungsergebnisse über Patente unbedingt notwendig ist, damit die Reform zum de facto Common Patent, also weltweit ein Patentsystem, Patente sollen auf jede Erfindung weltweit nach demselben System gewährt werden. Das ist eigentlich keine schlechte Idee, das Problem ist nur, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, darüber nachzudenken, welches System man übernimmt und man sich einfach auf das der Amerikaner geeinigt hat. Und was man unten leider nicht mehr so genau sehen kann, ist der Satz, de facto common patents will become available among the three offices first, weil eben genau die anfangen, ihre Suchergebnisse auch elektronisch miteinander abzugleichen. Da gibt es ein Softwareprojekt, das seit damals unterwegs ist, das ist nicht auf den Folien drauf, wäre ein wenig zu kompliziert, in denen diese Sachen auch technisch umgesetzt werden. Zwischenstand Juni 1998, es gibt keine Softwarepatente, zumindest nicht so hardcore. Es gibt Patente auf Erfindungen wie ABS-Steuerungen. Natürlich gibt es die, hat es immer schon gegeben. Und jeder, der sagt, wir brauchen diese Richtlinie, damit das patentfähig wird, sollte sich ein paar Dokumente durchlesen. Das heißt, die erste Ausrede, die Verwendung von Software würde das Patentieren von ABS oder ähnlichen Dingen behindern, gilt nicht. Software als solches, dieser Begriff, bedeutet derzeit, es wird keine besondere Hardware verwendet. Da gibt es ein Urteil, in dem das Europäische Patentamt erklärt, dass Software, wenn sie auf einem sogenannten Multipurpose-Computer läuft, einmal prinzipiell bis auf kleine mögliche Ausnahmen gar nicht patentierbar sein kann. Es gibt eine Studie, nämlich 24.2. Woher kommt das 42? Das habe ich mal irgendwo eingetreten. Eine Studie über die Unterschiede der Rechtsprechung, nämlich genau dieses Projekt, ist durchgeführt und abgeschlossen. Und die Harmonisierung ist geplant und die Streichung von 52.2 ist anscheinend ein wesentlicher Teil davon, denn man sieht in dieser Studie, dass genau das dem Europäischen Patentamt bei der Harmonisierung im Weg ist. 1997 gibt es ein Urteil. Und in diesem Urteil wird erklärt, dass Artikel 52.2 eigentlich nur für die Programme zutrifft, die keinen weitergehenden technischen Effekt haben, der weitergeht als die normale physikalische Interaktion zwischen Programm, Software, und Computer, Hardware. Ist übrigens original rausgepastet, klarerweise. Auch das hier ist viel Text und rausgepastet. Das Interessante daran ist, eben oben die Erklärung, die Interpretation, was jetzt technischer Charakter ist. Man muss dazu sagen, hier wurde ja auch der Begriff technischer Charakter quasi erfunden. Vorher musste eine Erfindung in einen sogenannten technischen Bereich, in ein Feld der Technik, das heißt nichts anderes als patentierbare Technik, alles, was ich angreifen kann oder wo es mir wehtut, wenn ich draufgreife, da mussten Erfindungen reingehören. Software war rein virtuell, waren reine Regeln, man kann Software nicht angreifen. Und um genau das interpretieren zu können, hat man dann gesagt, also Programme können nicht schon deswegen technisch sein, nur weil sie auf einem Computer laufen. Das Problem dabei ist nämlich, wenn ich hergehe und sage, okay, Programme darf man jetzt patentieren, dann wären damit automatisch alle Programme patentierbar und das gilt ja nicht, weil im Artikel 52.2 drinnen steht, dass Programme als solche nicht patentierbar sind. Ich brauche also noch was, was als Programme als solches übrig bleibt. Mengenlehre unter Juristen, erstaunlich. Wie gesagt, das Obige ist tatsächlich der Text aus dem Urteil. Ein Programm als solches ist also eines, das keinen weitergehenden technischen Effekt hat, als zum Beispiel die Ladungen im Computer zu verschieben oder aufzubauen für Physiker, die notwendig sind, um das Programm ablaufen zu lassen. Es geht dann noch weiter. Ein weiteres Beispiel für einen nicht technischen Effekt ist ein technischer Effekt, den sowieso alle Computerprogramme gemeinsam haben. Auch das gilt dann nicht als patentierbar. Ja, falls jemandem jetzt nach dieser Erklärung eine Software als solches einfallen sollte, ich bitte um Erleuchtung, also eine brauchbare. In diesem Urteil wurde die Interpretation von diesem Software als solches schlicht und einfach umgedreht. Vorher waren es keiner dabei, kein spezieller Zweck, keine spezielle Steuerung von Hardware, denn da wäre es ja immer schon patentierbar gewesen, sondern es ist die Bestätigung des Anspruchs auf ein Computerprogramm mit Computer Program Product und es bestätigt, dass man nun Software patentieren kann. Und zwar werden da dieselben Mechanismen dann als Beschränkungen übernommen, die vorher in der Studie mit dem europäischen, dem japanischen und dem US-Patentamt als die gemeinsame Basis von Amerika und Japan festgestellt worden sind. Das heißt, mit diesem Urteil hat das Europäische Patentamt sich eigentlich an die beiden bereits angeglichen. Und wir haben Softwarepatente nach dem amerikanischen Stil. Die Kriterien sind in Umkehrung in den Ausschlussgründen verankert und der Absatz 52.2 ist jetzt de facto unnütz. Da gibt es übrigens auch einen Brief vom Europäischen Patentamt ans Japanische, die irgendwie so nachgefragt haben, Entschuldigung, was ist denn das jetzt für eine Geschichte mit diesem technischen Effekt, der über den technischen Effekt hinausgeht? Und da hat das Europäische Patentamt zurückgeschrieben, macht euch keine Sorgen, das ist Das ist eigentlich nur total unnütz, das wird auch nicht geprüft bei uns, braucht man nämlich gar nicht prüfen. Und wenn der Artikel 52.2 wegkommt, dann ist das auch nicht mehr notwendig. Ist also nur eine reine temporäre Lösung. Deswegen, und weil viele der Gerichte irgendwie diesen doch leicht abstrusen Schluss nicht mitbekommen haben, ist jetzt in der EU Aufräumen angesagt. Aber weil kaum ein Plan die Begegnung mit der Realität überlebt, gab es dann genau in diesem Jahr, nämlich 1998, in Amerika ein Urteil, und da ist die Patentierung in Amerika nochmal einen Schritt weiter gegangen. Und seither gilt das Dogma, dass in Amerika sowieso alles patentierbar ist, was von Menschen gemacht werden kann, also natürlich auch Software.
Ist das mit dem Wanderer
wirklich ein wirklichen Zitat? Das ist wirklich ein Zitat. Muss man auch dazu sagen, dass das nicht moderne quasi Rechtsprechung ist, sondern dass da irgendein Richter ausgeritten ist in die amerikanische Verfassung und das dort her hat. Bitte? Was man wissen muss, ist, dass ein paar Jahre später in einem Vortrag dann das amerikanische Patentamt sich darüber alles andere als weinend gezeigt hat. Also sie haben das so präsentiert, als wäre dem amerikanischen Patentsystem hier ein weiterer guter Schritt gelungen. Tja, 1999 fängt die Geschichte der Richtlinie so richtig an. Seltsam. In diesem Papier steht noch drin, die Direktive soll die neuen Regeln der Patentierbarkeit von Computerprogrammen absichern. Also die neuen Regeln, von denen jetzt jeder sagt, dass sie nie geändert worden sind, das muss man dazu sagen. Das wundert einen aber, glaube ich, nach diesen Folien schon gar nicht mehr. Parallel dazu natürlich der Vorschlag, man möge doch diesen seltsamen 52.2, der längst nicht mehr in die Realität passt, abschaffen und modernisieren. Das war dann eben genau dieses Lob für dieses State Street and Bank Urteil. Und hier sieht man auch, worum es eigentlich geht. Es geht um zwei Dinge. Das eine ist, ein globales Patentsystem spart Kosten, macht Patente billiger und vor allem erfordert es nicht so viel Arbeit, Patente zu prüfen, denn ein Patent muss dann weltweit nur einmal geprüft werden und nicht so wie jetzt von mindestens zwei Patentämtern, einem japanischen, amerikanischen und dem europäischen. Eigentlich ist es ja auch unfair, wenn man sich das von der anderen Seite ansieht, das europäische Patentamt prüft ein Patent und die Amerikaner können es einfach so übernehmen. Die Amerikaner prüfen ein Patent, gewähren es und die Europäer müssen es nochmal prüfen. Das ist doch irgendwie gemein, ja? Ja, ich wiederhole es.
Aber haben wir das nicht de facto schon, dass wir im Prinzip durch die Globalisierung schon den Verstand haben, dass wir nicht ein Patent in den USA auf irgendwas haben? Oder die Software schreiben, die global quasi verkaufen will und in den USA gibt es ein Patent drauf, das dann so oder so schon verloren hat, sprich, das eh noch ein Patent auf irgendeinen der wichtigen Märkte haben und damit ist es das.
Die Frage war, ist es nicht sowieso schon so, dass die vom wirtschaftlichen Aspekt her, das Patent, das erteilt wurde in Amerika, reicht, um mir das Leben als Softwareentwickler schwer zu machen. Gegenfrage, was glaubst du, wer weltweit die Patentrechtsprechung und genau diesen Stil harmonisiert hat und von wem das bezahlt wird? Interessant, sich die Webseiten des Europäischen Patentamtes anzusehen und da mal auf die Außenbeziehungen rauszuklicken. Manchmal hat man das Gefühl, da würden Amerikaner und Europäer so irgendwie guter und böser Polizist spielen. Also die Amerikaner setzen zum Beispiel Indien auf die schwarze Liste und die Europäer bringen denen bei, wie man Amerika-konform patentiert, damit sie dort wieder runterkommen. Also Muss man aber auch dazu sagen, die sogenannte europäische Patentübereinkunft ist ja auf diesen Export eigentlich ausgelegt und getrimmt. Und eigentlich ja auch keine blöde Idee, so viele Leute wie möglich ins selbe Boot zu nehmen, nur irgendwann sollte man halt anfangen, sich über die Bedingungen Gedanken zu machen. Und bevor man es erweitert, so wie es hier beschrieben ist, bevor man seine Rechtsprechung erweitert, mit dem Hintergrund, oh, da ist ein neues Geschäftsfeld, da ist Kohle drin, das müssen wir, nein, nicht ausnehmen, das müssen wir stützen durch Patente, da müssen wir die Innovation fördern. Da sollte man vielleicht vorher die Leute fragen, die in dem System auch wirklich was tun. Ja, im Jahr 2000 geht der erste Plan ein bisschen schief. Es gibt Skeptiker bei der European Patent Convention, wobei man dazu sagen muss, die Skeptiker, die sind eigentlich nur für eine Vertagung, weil mittlerweile ist das Thema ein wenig politisch und man weiß nicht so genau, die Deutschen sagen, na, da wollen wir noch ein bisschen prüfen, die Belgier sagen, na, wir sind eigentlich dafür, aber wenn sich die EU-Kommission die Arbeit antut, wozu sollen wir? Also wird es in die EU abgeschoben. Wie gesagt, alles Dokumente der Patentämter gewesen. Auch das ist ein Originalzitat. Irgendjemand von einem Patentamt da? Kann mir das jemand erklären? Und falls mir jemand eine Software zeigt, die auf meinem Computer installiert ist und die zumindest vom Statutory Subject Matter Software als solches ist, ich habe eine echte Digitaluhr, die zeigt die Uhr, die zeigt die Uhrzeit binär an, die steht als Preis dafür. Irgendjemand da, der weiß, welche Software als solches auf meinem Computer läuft? Das denke ich mir auch. Ich habe auch bisher noch niemanden getroffen, der mir irgendeine Software als solches erklären hätte können. Außer, okay, Hello World. Aber selbst Hello World hat eine Außenwirkung, wenn man es richtig beschreibt. Gut, ich gebe jetzt das Mikro ab für Fragen.
Ja, also zu Software als solches. Ich hätte das bisher immer als mathematisches Konzept verstanden. Und daran, also ich weiß nicht, wie das andere Anwesende hier sehen, aber daran krankt das in der Argumentation. Das ist ja inhärent unlogisch so, weil man letzten Endes jede Software als solche, letzten Endes kann damit nur ein Algorithmus gemeint sein. Und der lässt sich immer mathematisch formulieren.
Das ist ein alter Denkfehler, dass diese Software als solches irgendwie Source Code meinen würde oder eine mathematische Konstruktion. Es wird ein bisschen kompliziert, weil man dazu wissen muss, wie das Europäische Patentamt prüft, um zu sehen, wie die Übereinstimmung mit dem USPTO und mit dem japanischen Patentamt aussieht. Hört man das? Hinten auch? Fordern wir den Engel nochmal. Die Situation ist ein bisschen komplizierter, weil man dazu wissen muss, wie EPO, USPTO prüfen und sich manche Dinge einfach aus dem Ablauf der Prüfung ergeben. Aber es ist ein genereller Denkfehler zu glauben, Software als solche würde irgendwie eine Klasse von Software meinen, die zum Beispiel Mathematik wäre oder die zum Beispiel Source Code wäre. Sondern Software als solches bedeutet lediglich die Klasse von Software, die so klein ist, dass sie in der Praxis meiner Meinung nach nicht existiert, die nämlich nur jene technischen Effekte hat, die entweder allen Programmen gleich sind oder die eben, so wie wir gesehen haben, nichts anderes sind als Wechselwirkung. Das heißt, wenn ich ein Programm ausführe, verschiebt es Ladungen auf meinem Computer, deswegen ist es noch nicht aus diesem Bereich Software als solches heraus. Tut meine Software aber irgendetwas technisch Sinnvolles, dann kommt sie aus diesem Bereich heraus. Und jetzt ist die Frage, wie definiere ich technisch sinnvoll? Technisch sinnvoll ist, über eine technische Limitierung hinwegzukommen. Amazon-Patent stößt das Versenden eines Geschenks auf eine technische Limitierung. Die Adresse des Empfängers ist nicht bekannt im System, steht nicht in der Datenbank. Also der technische Prozess des Versendens ist damit gestoppt. Diese Limitierung wird dadurch überwunden, dass man dem Empfänger, von dem der Server die E-Mail-Adresse hat, eine E-Mail schickt und ihn darum bittet, seine Daten einzutippen. Das ist ein technischer Effekt, völlig klar. Sieht zumindest das Patentamt so und sieht der Anwalt von Amazon so.
Hallo, ja. Es gab ja früher mal die Bedingung, dass eine gewisse Erfindungshöhe gegeben sein sollte für ein Patent. Also scheint mir hier, also gerade im amerikanischen Patentsystem, völlig irgendwie abgegangen zu sein. Also wenn man sich da die verschiedenen Patente so anschaut.
Wenn man mit Patentleuten spricht, dann hört man auch genau dieses Bedauern, dass dieser, ich sage jetzt mal Originalwortlaut, Musenkuss, nicht mehr gewürdigt wird. Das Grundproblem ist aber, wie will man das tun? Und die eigentliche Regel, um eine Erfindung festzustellen, ist für eine Person, wie es heißt, skilled in the art, würde diese Lösung auf dem normalen, sich durch die Anforderungen ergebenden Weg liegen, dann ist es keine Erfindung, dann ist die Erfindungshöhe zu niedrig. Das heißt, dann liegt keine erfinderische Tätigkeit vor. Das ist jetzt im Moment die Pi mal Daumen-Regel. Muss man auch wissen, dass Patentämter das ja dann im Patent nicht festschreiben, sondern dann immer noch der Richter sagen kann, nein, das ist eigentlich doch anders, nur bis dorthin sind natürlich schon immense Kosten aufgelaufen. Bitte? Im Europäischen Patentamt ist sie so. Zumindest ist es dort schön nachlesbar. In den USA gibt es eine ähnliche Regelung, aber da weiß ich den Wortlaut nicht. Mikro geworden. Noch jemand Fragen aufzeigen? Das Mikro sucht nach.
Ja, mich würde interessieren, wie die Situation in den USA sich denn darstellt, insbesondere für die SMEs, die ja dann unter diesen Auswirkungen von Softwarepatentierung schon eine Weile arbeiten müssen.
Es gibt eine Studie der Europäischen Kommission zum Thema Patentversicherungen. Dieses Vorhaben ist vor einiger Zeit auf Eis gelegt worden. Interessant ist, dass in der Studie auch die Patentrechtsprechung von europäischen Ländern und von USA bewertet wird. Ein Teil ist, der klar rauskommt, der Stil, in dem Amerikaner patentieren, ist nicht versicherbar, während der Stil, in dem Europa damals war, das hätte vielleicht noch irgendwie gehen können. Das zweite ist, dass man dort in dieser Studie feststellt, dass amerikanische Firmen bereits einen sehr großen Teil in die Arbeit des Patentvermeidens oder in die Patentlizenzierung stecken müssen, der eigentlich in der IT besser aufgehoben wäre. Bitte? Gibt's noch Fragen? Vielleicht hinten? Wir haben da ein wenig diskriminiert.
Da ging es ja vorhin darum, dass drei große Patentämter zusammengelegt werden wollen sollen.
Es geht eigentlich darum, dass die Patentämter die Idee hatten, die eigentlich nicht schlecht ist, dass Patente besser wären, wäre man beim Patentieren effizienter. Und dass man einfach bereits damals gesehen hat, dass die Queue der Patente, die angemeldet werden, immer länger wird. und man immer mehr Probleme hat, diese Dinge auch abzuarbeiten und man deswegen automatisieren muss, dass man deswegen Dinge auslagern muss und das dafür braucht man ein gemeinschaftliches System. Ja.
Das würde aber dann nur für neue angemeldete Patente gelten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es dann ziemlich Stress gäbe, wenn dann jetzt zwei Patente der gleichen Art von den verschiedenen Patentämtern aufeinanderstoßen und die Patentinhaber vielleicht nicht die gleichen sind.
Naja, da gibt es zum einen natürlich die generelle Regelung, wer als erster die Erfindung angemeldet hat, gewinnt dann. Und die meisten Patente, die in Richtung Software gehen, werden sowieso mit dieser Vorzugsanmeldung für eine internationale Anmeldung ausgestattet. Das heißt, die werden sowieso international angemeldet. Das passiert dann nur bei der Anmeldung in den lokalen Patentämtern, wie zum Beispiel Europa, so ist das Amazon passiert, dass man in Europa gesagt hat, nein, so geht das nicht. Und man dann eben das Patent aufteilen und ändern muss. Also so eine richtige Kollision. Ich bin kein echter Jurist, aber ich denke jetzt mal von dem, was ich gelesen habe, sieht das für mich eher unwahrscheinlich aus. Die kollidieren sowieso mit ihren Ansprüchen. Wie gesagt, wer dazugehören will, muss einmal einen Webserver patentieren.
Gibt es vielleicht Überlegungen, die Dauer eines Patents, die Lebensdauer von der Erfindungshöhe abhängig, also proportional zu machen, dass man zum Beispiel so ein Amazon One-Click-Patent 1-2 Wochen schützt oder sowas?
Also dafür gibt es eigentlich einen Mechanismus, der heißt Einspruch, aber der kostet was, ist aber nur eine Kleinigkeit, ist so eine Ordonnanzgebühr. Aber in Wirklichkeit ist die Länge, die eine Erfindung, ein Patent gilt, sehr genau festgeschrieben und würde eine internationale Konferenz, nämlich wie damals bei TRIPS, erfordern, um die Länge festzuschreiben. Also das können die Europäer nicht einfach so sagen, ohne dass sie damit Probleme mit allen anderen kriegen würden.
Nur eine kleine Anmerkung zu der Frage davor nochmal. Also meines Wissens ist es so, dass man in den USA... dass man in den USA nicht unbedingt gewinnt, wenn man der Erste war, also der Erste am Patentamt, sondern der Erste, der es wirklich erfunden hat. Sprich, wenn ich das nachweisen kann, dass ich die Idee schon 3 Jahre in meinen Labs hatte, es aber erst nach 3 Jahren eingereicht hatte und trotzdem jetzt halt der Zweite war, der einreichte, kann ich trotzdem noch das Patent kriegen.
Stimmt, da sind die Amerikaner noch ein bisschen widerspenstig, aber... Wenn man sich die Patentamtsdokumente durchliest, dann weiß man, da ist auch Work in Progress.
Ja, man kann ja nichts patentieren, was publiziert wurde.
Stimmt, man kann auch nichts patentieren, was publiziert wurde. Das ist, um nochmal darauf zurückzukommen, die Geschichte mit freier Software, Open Source und Patentamt. Das Patentamt hat schlicht und einfach das Problem, dass sie nicht mit Google prüfen dürfen. Und da ist halt prior art schwer festzustellen, wenn ich auf der anderen Seite Open Source und freie Software habe. Also wenn Microsoft 2003 denn etwas patentiert oder zum Patent einreicht, wo man eigentlich meint, das wäre der Linux-Kernel-Build-Prozess, nur ein bisschen ineffizienter. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine große Bedrohung ist. Da ist die Bedrohung auf der anderen Seite, nämlich dass die Prior Art Datenbanken im Patentamt wohl nie wirklich dem Stand der Technik entsprechen werden, eine genauso große. Das heißt, eigentlich ist hier Arbeit für beide fällig und das Traurige an der ganzen Angelegenheit und damit zum Schlusswort ist, dass wir uns viel von dem Ärger hätten ersparen können, wenn einige Leute von Anfang an die Wahrheit gesagt hätten. Danke.